Fußballspielen Klappe halten. Zoff um Philipp Lahm. HR3-Thema der Woche. In Bärbel Schäfer live.
Der feine Unterschied heißt das Buch von Philipp Lahm und hat für viel Unmut gesorgt, noch bevor jemand das Buch eigentlich so ganz gelesen hatte. Seit Montag ist es nun im Handel und mein Kollege aus der Sportredaktion, Carsten Schellorn, ist natürlich sowieso schon mal ein absoluter Fußballexperte. Jetzt eben auch noch Leseratte, der hat sich 2 Energydrinks reingepfiffen und das Werk in nur einer Nacht durchgelesen. Der feine Unterschied, wie man heute Spitzenfußballer wird. Weißt du denn jetzt, Carsten, wie es geht?
Ja, also wenn ich jetzt 16 Jahre oder 14 Jahre alt wäre, dann hätte ich dieses Buch in einer Nacht ohne Energydrinks lesen können, weil das hätte mich magnetisch angezogen. Weil es ist wirklich interessant und einfach geschrieben. Das versteht jeder, der auch nicht sich so für Fußball interessiert. Und da geht es darum, wie der kleine Philipp irgendwo mal angefangen hat, Fußball zu spielen. Und das dann ganz gut konnte. Und dann war das erste Mal ein Trainer von 1860 München, so ein Jugendtrainer da, den fand er aber doof irgendwie, gefiel ihm nicht so. Und dann war mal einer von Bayern München da. Und das ist jetzt übrigens auch noch sein Berater, der ihn schlecht beraten hat, je nachdem, um dieses Buch zu schreiben. Auf jeden Fall, diese ganzen Geschichten aus der Jugend, aus der Kindheit, wie er dann Bayern-Spieler geworden ist, wie das als erste Mal war, wo er dann ganz klein war und die großen Bayern-Stars da, dass er sich fast geholt hat. Ja.
Obwohl er dann schon Teil des Teams war.
Teil des Teams war, aber ein ganz junger. Und das ist wirklich schön. Das ist schön zu lesen. Das ist interessant. Und wie gesagt, wenn ich 14, 16 wäre,
aber
würde
mal ehrlich,
noch mehr
interessieren. Wenn ich jetzt, ich bin nicht mehr 16, ist jetzt kein Geheimnis. Ja. Ich habe nicht in der E- und in der F-Jugend gespielt. Aber wenn jemand bei Bayern ist und Kapitän der Nationalmannschaft, hallo, dann weiß man doch, dass der Weg eben so ist. Du spielst, bist besessen vom Fußball und irgendwann kommt einer vorbei. Gab es irgendwas, was für dich als Fußballexperte auch wirklich neu war?
Ja, also er hat mir schon nochmal erzählt, wie ist das denn da bei der Champions League zum Beispiel, wenn man das erste Mal gegen Manchester United spielt oder dann bei der WM. Ich meine, man hat das schon von allen Seiten betrachtet 2006, aber wenn mir Philipp Lahm erzählt, dass sie mit hängenden Köpfen im Mannschaftsbus nach Stuttgart fahren zu diesem vermaledeiten Spiel um Platz 3, was keiner wollte und dann auf einmal die gesagt haben, wir kommen nicht durch, der Bahnhof ist gesperrt. Es waren einfach 10.000 bis 20.000 Menschen in der Stadt und vor dem Hotel, zu dem die Mannschaft mit ihrem Mannschaftsbus fuhr und hat diese Mannschaft gefeiert, obwohl sie ausgeschieden ist im Halbfinale gegen Italien. Alle Spieler hätten da mit Tränen in den Augen im Bus gesessen und ich hatte trotz 2 Energy Drinks und 2:30 in der Nacht auch Tränen in den Augen. Das ist schön, das haben wir zwar schon oft gehört, aber ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und auch die Zeiten, wo es nicht so gut lief für Philipp Lahm, wo er sich kurz vor der WM den Arm verletzt hat, fast nicht hätte spielen können, total frustriert war. Oder davor, als es bei der EM 2004 nicht gut lief, wie sie sich da angeschrien
jetzt
haben.
Jetzt kommen
und so
wir
weiter.
Ja zu den spannenden Stellen. Genau, weil Tränen im Bus. Okay. Carsten Schellorn ist HR-Sportexperte, Fußballexperte natürlich auch. Er hat das Buch gelesen, das tagelang in den Medien für Furore gesorgt hat. Und Carsten, man gewinnt ein bisschen so das Gefühl, es läuft bei hochkarätigen Fußballteams alles so ein bisschen nach dem Motto, Fußball spielen, klar, das darfst du. Ansonsten muss der Spieler die Klappe halten und es darf eigentlich nichts raus an Infos aus der Kabine, oder?
Ehrenkodex. Ich habe mit vielen Spielern von der Frankfurter Eintracht gesprochen, auch mit anderen Spielern, die sagen alle, das geht nicht, das kann man nicht machen. Man erzählt nichts aus der Kabine, man erzählt nicht diese Internas. Der Witz dabei ist bloß...
Und den hat er gebrochen, diesen Kodex?
Ja, teilweise. Also was das aus der Kabine betrifft, den hat er nicht gebrochen, weil er hat über keinen einzigen Spieler mit Namen geschrieben. Er hat mal geschrieben, da waren die älteren Spieler, die waren ziemlich hart und die haben auch mal gegen uns dann ausgeteilt oder sowas Normales im Übrigen. Okay. Aber er hat nie Namen genannt. Er hat nie Namen genannt, das war Spieler A, B oder C.
Man
der
weiß
hat das
natürlich,
getan.
Dass es Ballack war. Nein.
Immer, jedes Mal. Nein, aber das muss man wirklich ganz klar sagen. Er hat da keine Geheimnisse verraten. Das hat auch nochmal Jogi Löw vor ein paar Tagen auf der Pressekonferenz gesagt. Er hat gesagt, das waren Sachen, die ich auch gesagt habe. Ich, Löw, das war kein Geheimnis. Und all
aber
das,
alles mit Völler, mit Magath
nochmal,
mit Kinsey.
Das ist das andere, genau, das ist das andere. Was Spieler und Ehrenkodex, da alles gut. Bei Trainer, da hat er den Ehrenkodex gebrochen, ganz klar. Das Lustige ist ja auch, dass es aus dem sicheren Abstand von 1 bis 5 bis 6 bis 7 Jahren, schreibt er das dann, die können ihm gar nichts mehr, diese Völlers
aber
und Klinsmanns.
Aber warum darf man das nicht? Jeder von uns lästert doch mal über seinen alten Chef.
Richtig. Aber wenn du ein Buch schreibst und noch bei dem gleichen Sender arbeitest, dann möchte ich dich mal sehen, was der Chef mit dir macht.
Das ist ein bisschen doof. Aber den Chef hat er ja nicht mehr.
Ja, ist schon richtig. Aber er spielt immer noch in der Nationalmannschaft, ist Kapitän. Mhm. Und Rudi Völler hat damals die Nationalmannschaft übernommen, als sie am Boden lag und hat wirklich das Beste draus gemacht. Ist
Mit einer Stunde Training, wie wir jetzt wissen.
Ist Vize-Weltmeister geworden. Ja. So. Und den da dann so nachzutreten, das ist schon mies. Wie gesagt, gegen Jogi Löw, gegen den es bestimmt auch zwei, drei Sachen gibt. Zum Beispiel das EM-Endspiel gegen Spanien, wo nachher, habe ich gehört, einige Spieler gesagt haben, Mensch, wenn wir da ein bisschen aggressiver eingestellt worden wären vom Trainer, richtig drauf auf die Spanier, richtig auch mal vielleicht faul gespielt, hätten wir vielleicht das Spiel gewonnen. Also es gibt auch Kritik an Löw. Darüber sagt Philipp Lahm kein einziges Wort. Mhm. Weil er natürlich weiß, wenn ich den kritisiere, dann bin ich gleich raus. Und was? Also es ist wenig mutig, alte Chefs in dem Fall oder in dem Fall
und
Trainer.
Und auch Förderer, muss man ja auch nochmal sagen.
Genau.
Das sind ja auch ganz, das hat ja, glaube ich, Stanislavski von Hoffenheim ja ganz klar gesagt. Das sind ja auch alles Leute gewesen.
Absolut.
Die ihn gefördert
Jürgen
haben.
Jürgen Klinsmann hat ihn absolut groß gemacht. Ja?
So.
Hat ihm gesagt, so. Und die zu kritisieren, ist erstmal wenig mutig. Und dann diese große Geschichte der Vorveröffentlichung in der Bild-Zeitung. Das ist der springende Punkt. Weil der Philipp Lahm hat sich ja dahingestellt, hat gesagt, es ist doch ein ruhiges Buch. Natürlich, hat er recht. Es ist ein ruhiges Buch, es ist ein interessantes Buch, es ist gut zu lesen, es ist für junge Leute, die Fußball spielen wollen, für die Familien, ganz interessant. Aber warum bitteschön steht denn davon nichts in dieser Vorveröffentlichung?
Okay.
Es steht nur davon drin, über die Geschichten, die wirklich die Auflage
steigern.
Meinst du
nicht, dass das auch ein bisschen Teil des Konzepts ist?
Absolut.
Man macht genau das und natürlich. Jetzt ist es eben in der Liste auch ganz weit oben.
Ja, klar, natürlich. Also man hat ganz gezielt ausgesucht, was birgt hier Sprengstoff? Völler, Klinsmann, das sind alles Trainer, die man kennt.
Mhm.
Und gegen die schieße ich mal. Das wurde bestimmt auch etwas schärfer geschrieben, als es Philipp Lahm wollte. Das ist nämlich einer, der immer so sehr zum Ausgleich neigt.
Genau deswegen
neigt,
überrascht
ja.
es uns ja. Und dann noch in der Woche, wo wir jetzt hier gegen Österreich gespielt haben. Also man wusste, es gibt auch eine Aufmerksamkeit sowieso
Absolut.
Wieder bei der
Nationalmannschaft. Und das muss man ihm ganz klar vorwerfen. Das Buch werfe ich ihm nicht vor. Diese Vorveröffentlichung werfe ich ihm vor, weil das ist wirklich rausgepickt aus diesem relativ ruhigen Buch, weil man wusste, wenn ich ordentlich auf die Tonne hau, dann gehen die Auflagenzahlen auch hoch. Und das muss man ihm vorwerfen, weil er wird das gesteuert haben. Also die werden nichts drucken, ohne dass er das
dass
will.
Dass er da auch nämlich sagen kann, nee, bis hierhin und nicht weiter. Hm. Carsten Scheller, und vielen Dank, dass du dir die Nacht um die Ohren geschlagen
Gerne.
Hast. Danke dir, schönen Sonntag noch. Wer HR3 hört, der kennt meinen nächsten Gesprächspartner, Arne Zeigler, mit seinem ironisch unterhaltsamen Blick auf die wunderbare Welt der Bundesliga. Guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Ja, war das denn jetzt sehr humorvoll, was wir gesehen haben in der Affäre Lahm?
Humorvoll ist vielleicht das falsche Wort. Also ich finde, es ist eine Sache, bei der man sich ein bisschen schwer tut, es einzuordnen, weil man eigentlich ja von Philipp Lahm immer ein sehr seriöses und ein bisschen zurückgenommenes Bild auch hat.
Fast lieb ist der ja schon, hat man das Gefühl.
Ja,
der hat ja immer dieses Schwiegersohn-Image.
Ja, ich finde ja, er wirkt immer wie so wie der Deutschlands ältester Zwölfjähriger, so in der Aura. Und ja, und man hat ihm das eigentlich nicht so zugetraut, dass er ein Buch schreibt, was dann auch teilweise so garstige Zwischentöne enthält.
Also hat sie das überrascht?
Ja, also das insgesamt schon. Die Art des Buches dann eigentlich fast wieder nicht, weil im Prinzip funktionieren Fußballerbücher ja immer alle nach einem Schema F. Da sind immer ein paar Aufreger drin, die große Boulevardzeitung vorab abdrucken können und der Rest ist meistens eher belanglos.
Aber die Frage ist ja jetzt bei jemandem, der so ein sauberes Image hat, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ist, hat ihm das jetzt geschadet oder wächst da schnell wieder Fußballrasen drüber?
Da gibt es solche und solche Beispiele. Also es gab in der Vergangenheit eine große Fußballerbiografie von Toni Schumacher, die hat ihm die Nationalmannschaftskarriere gekostet.
Anpfiff,
genau. Das wird bei Philipp Lahm nicht so sein, weil dafür war es dann auch nicht ganz so despektierlich, was drin stand oder drin steht in diesem Buch. Aber ich glaube schon, dass das natürlich insgesamt als Persönlichkeitsbild nicht so positiv hängen bleibt, wenn man eigentlich alle ehemaligen Vorgesetzten mit Dreck bewirft. Das könnte von uns sich auch niemand so erlauben, ohne schief angeguckt zu werden. Also das wird bei Philipp Lahm nicht anders sein, denke ich.
Aber man könnte doch auch sagen, er nennt die Dinge und die Verantwortlichen letztendlich beim Namen. Was ist denn daran zu verurteilen? Ist es die Wortwahl? Ist es, dass er etwas anspricht gegenüber ehemaligen Vorgesetzten, die auch noch im Amt sind? Oder was ist eigentlich das, was ihm genau vorgeworfen wird?
Also ich kann nur sagen, was ich ihm vorwerfe. Ich finde einfach seltsam, dass das alles jetzt auf den Tisch kommt und dass man nicht das Gefühl hatte, dass es damals ein Thema war, als es noch hätte helfen können, diese Dinge mal anzusprechen. Philipp Lahm hat einmal ein großes Zeitungsinterview in der Süddeutschen Zeitung gegeben, das hat hohe Wellen geschlagen und danach hat man auch das Gefühl gehabt, sind ein paar Dinge verbessert worden, die er angesprochen hat. Das hätte er aber bei allen anderen zurückliegenden Trainern auch machen können, dass da möglicherweise mal ein bisschen Tacheles geredet wird und das dann mit zeitlichem Abstand in einem Buch zu tun, in dem es ja vorgeblich um, wie wird man Spitzenfußballer gehen soll, das ist so ein bisschen unnötig. Also, aber ich meine, es wird ja auch irgendwie deutlich, habe ich das Gefühl, dass ohne diese Spitzen das Buch ja auch niemand in irgendeiner Form interessant gefunden hätte.
Ja, das ist wahrscheinlich das muss da rein. Aber es hat ja enorm hohe Wellen geschlagen. Es gab Aussagen ja von Herrn Stanislavski, der, weiß ja nun jeder Fußballfan, auch Trainer ist bei Hoffenheim. Der hat so angedeutet, ho, 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 wenn das bei uns damals passiert wäre, das klang fast wie so eine Drohung, wenn der in die Kabine zurückgekommen wäre. Also man hat ja fast das Gefühl, man darf gar nicht über die Interna aus einer Fußballmannschaft und das, was zwischen Mannschaft und Trainerstab dann passiert, irgendetwas nach außen geben. Das wundert mich ein bisschen.
Ja, das scheint wirklich so ein relativ wichtiger Teil eines unausgesprochenen Ehrenkodex zu sein, dass man sowas nicht macht innerhalb eines Kollektivs, um das mal so auszudrücken. Aber wie gesagt, umso mehr muss man sich fragen, warum ist es noch notwendig, jetzt Rudi Völler nach etlichen Jahren mit Dreck zu bewerfen, der trotz allem sehr erfolgreicher Trainer war der Nationalmannschaft. Warum ist es notwendig, jetzt noch Felix Magath und allen anderen Trainern, die er bei den Bayern hatte, im Nachhinein zu diskreditieren? Also das ist ja eine Sache, die hilft ja dem Buch letztendlich nicht weiter, außer dass es eben wirklich diese Rosinen sind, die das Buch letztendlich besser verkaufen lassen.
Aber nun sind Sie so ein wunderbarer Fußballexperte. Warum schreibt ein Philipp Lahn, der ja noch mitten in seiner Karriere ist, warum schreibt er denn jetzt schon so ein Buch?
Ja, das ist ja die Frage, die sich alle stellen eigentlich, weil ja alle sagen, das Geld kann er nicht nötig haben. Auf die Schlagzeilen hätte er sicherlich auch gerne verzichtet und wenn man das Buch sonst so mal querliest, mehr habe ich nicht gemacht, was mir dann irgendwann zu langweilig war, dann ist es auch wirklich, ja, es ist, wenn man so will, ein lahmes Buch. Also es ist ja außer den Dingen, die...
Also da ist nichts drin, was Sie interessiert hat?
Die interessanteste Szene habe ich in meiner Fernsehsendung am Sonntag schon vorgetragen. Es gibt eine Szene, wo ein Mann an seiner Tür klingelt, der in ihn verliebt ist. Aber das ist auch schon das Highlight, habe ich das Gefühl. Also es ist...
Ja, das ist ja das andere große Tabu beim Thema Fußball, Schwulsein.
Das thematisiert er scheinbar und das ist ja auch ganz schön. Aber letztendlich habe ich ja eben schon gesagt, funktionieren diese Fußballerbiografien alle gleich. Es wird, habe ich das Gefühl, vorher überlegt, welche 3-4 Aufreger können wir reintun, die für Wellen sorgen werden. Bei Toni Schumacher waren es Doping-Enthüllungen. Es geht gerne um diese ganz großen Sachen, Doping, Nutten, Spielsucht und was weiß ich was. Wenn das in einem Fußballerbuch vorkommt, hast du gewonnen, weil dann verkaufst du erstmal. Und wenn nicht, dann interessiert das keinen. In diesem Fall war es halt diese Trainerschelte.
Nun haben Sie ein Buch geschrieben, das heißt Keiner verliert ungern. Da ist ein Kapitel drin, Seite 99, konstruktive Kritik. Ja, und das fängt an mit... Wenn ein Spieler ein Depp ist, muss man ihm auch sagen, dass er ein Depp ist. Durch Streicheln wird er nämlich nicht gescheiter.
Genau, Max Merkel.
War der Lahm da jetzt ein Depp?
Ja, also ich meine, wie gesagt, er kann jetzt durch das Buch nicht viel gewinnen, außer dass er einen etwas höheren Kontostand hat als ohnehin schon. Wie gesagt, diese PR hätte er sich sicherlich ersparen können und er wird jetzt nicht menschlich gestärkt aus der Sache hervorgehen, fürchte ich. Insofern eine richtig schlaue Entscheidung war es nicht. Man bekommt auch den Eindruck, dass das Buch zu weiten Teilen auch von seinem auch nicht ganz unberüchtigten Berater Roman Grill auch mitgesteuert wurde, der in diesem Buch, glaube ich, 10 oder 12 lobende Erwähnungen bekommt als wichtigster Mensch in Philipp Lahms Leben, sinngemäß.
Aber Dirk Nowitzki, der lobt doch auch andauernd seinen Trainer und Manager und Mentor und Freund.
Ja, aber da geht es ja um sportliche Dinge. Aber bei diesem Roman Grill ist es so, ich glaube, man sagt, man nennt es ja positionieren. Der hat versucht, Philipp Lahm neu zu positionieren am Markt und jetzt ist er halt positioniert.
Anzeige, ich ahne schon, wie du das Buch jetzt hier letztendlich einschätzt und ich nehme mal an, dass das keinen Platz finden wird in deinem Bücherregal. Vielen Dank für das Gespräch an diesem Sonntagmorgen.
Bis tschüss. Tschüss.
Das Buch von Philipp Lahm, Der feine Unterschied, ist beim Online-Bookshop direkt auf Platz 1 gegangen und hat sogar damit die Schoßgebete von Charlotte Roach verdrängt. Die Frage ist, ist die Rechnung aufgegangen, wenn sich der Spitzenfußballer entschuldigen muss?
Der Fehler war, dass ich Trainer sachlich kritisiert habe. Das war der Fehler, weil man das als aktiver Spieler eben nicht tut. Das war der Fehler. Und dass ich das Buch geschrieben habe, denke ich, war kein Fehler. Und die Darstellung des Buches wäre irgendwann erschienen. Dann wäre es heute erschienen und wäre heute diese Woche thematisiert worden.
Mehr Themen,
mehr Gespräche,
mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.